Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute bei uns zu Gast in der Sendung ist ein hochinteressanter Mann, der einen hochinteressanten Fall zu berichten hat. Sein Name ist Emanuel Brünisholz. Er war sage und schreibe 10 Tage im Gefängnis, weil er sich geweigert hat, eine 500-fränkige Buße zu bezahlen. Bestraft wurde er vor den Schweizer Behörden, Sie hören richtig, weil er einen Facebook-Beitrag geschrieben hat. Er hat auf Facebook geschrieben, wenn man die LGBTQI nach 200 Jahren ausgräbt, ich zitiere, wird man anhand der Skelette nur Mann und Frau finden. Alles andere ist eine psychische Krankheit, die durch den Lehrplan hochgezogen wurde. Er hat diesen Facebook-Post verfasst, wurde dann von den Behörden eingebuchtet, eingekerkert. 10 Tage saß er hinter Gittern. Sein Fall schlug Wellen über die Landesgrenzen hinaus. Elon Musk reagierte sogar darauf. Mehrmals deutsche Medien befassten sich mit diesem Fall. Herr Brünisholz, vielleicht mal vorab. Was war da genau los? Wie lief dieser Fall ab? Schildern Sie uns, was da passiert ist. So sage und schreibe diese 10 Tage. Was ist da alles passiert in Ihrem Leben in den letzten Monaten?
Also Sie wollen wissen, was im Gefängnis die Zeit war. Ich war ziemlich nervös beim Eintritt und musste feststellen, dass die Wärter vom Eintritt bis zum Austritt sehr, sehr kulant zu mir waren. Also ich wusste, da habe ich keinen zusätzlichen Stress zu bewältigen. Und die Gefangenen, das ist auch noch so interessant, die kamen auf mich zu und wollten wissen, warum ich da sitze. Und habe das ihnen auch erzählt. Und bei der Erzählung war der Fall klar, die haben alle gelacht. Mhm. Also sie konnten das nicht glauben. Nicht mal die wirklich Schwerverbrecher waren, konnten das nicht glauben. Und gab mir dann den Spitznamen Mr. Facebook. Mhm. Und die Leute waren, also die gefangenen Insassen waren wirklich alle respektvoll zu mir. Jeden Morgen ein Handschlag. Guten Tag, Mr. Facebook. Und ja. Mhm. Beim Austritt war ich natürlich viel, viel, viel nervöser als beim Eintritt. Weil ich weiß, dass da kommt noch etwas auf mich zu.
Was verboten Sie?
Könnte noch sein, ein Verfahren.
Warum?
Weil ich etwas geschrieben habe, wo ich löschen muss. Also X hat mir gebeten, ich soll das unverzüglich löschen. Habe ich auch getan. Wie auf Facebook, wie auf X habe ich es dann gelöscht.
Erzählen Sie mal, wie hat das angefangen? Gehen wir zurück zum Zeitpunkt, wo Sie da vor dem Computer am Handy gesessen sind, auf Facebook getippt haben. Was ging da in Ihnen vor, dass Sie eben so etwas auf Facebook geschrieben haben?
Das war eigentlich ganz, ganz komisch. Also nicht komisch, weil ich bin ein bisschen Fan von Andreas Glarner, weil er als Politiker macht er für mich ein tadelloser Job. Und er hat dort etwas gepostet über die LBQT und er wollte eigentlich wieder eine Normalität mit diesem Tweet herbringen. Und ich habe natürlich in der Nacht, Samstag auf Sonntag, war ich ein bisschen betrunken und habe den Satz gelesen, habe dann das in dieser Nacht dorthin geschrieben. Mhm. Mhm. Bei Andreas Glarner.
Und was haben Sie, ich meine, Sie haben getippt, dass da Skelette von Mann und Frau, das seien dann nur noch Mann und Frau, sagen Sie da, alles andere sei eine psychische Krankheit, schreiben Sie, und das auch noch vom Lehrplan, also quasi vom Staat hervorgezüchtet wurde. Was haben Sie damit gemeint?
Ja, ich kenne ja ein bisschen den Lehrplan und ich kenne auch viele Lehrer, die sagen, das Thema Gender ist da und es ist noch im Prinzip noch freiwillig, aber es gibt Lehrer, die das praktizieren. Und ich kenne noch einen Lehrer, ich darf den Namen nicht sagen, der hat mir deutsch und deutlich gesagt, dass seine 2 Töchter im Gymnasium mit diesem Thema psychisch kaputt gemacht wurden. Die kamen nach Hause und haben dem Vater und Mutter abgesprochen, sie seien zu weiss. Mhm. Und das ist alles aus dieser Küche. Mhm. Also für mich ist das, was die praktizieren, ist eigentlich latenter Rassismus gegen weiße Leute. Mhm. Also das toxisch-weiße, toxischer weißer Mann, das ist für mich, wenn man das richtig anschaut, ist das ein Rassismus. Mhm. Ja.
Und das wollten Sie mit diesem Tweet oder mit diesem Post zum Ausdruck bringen? Nein, quasi nein. Diese Genderpolitik anprangern, kritisieren, ja. Hinterfragen. Was war da? Also das war quasi die Intention.
Ja, meine Intention war eigentlich, die Kinder zu schützen, weil sie haben es im Lehrplan. Also das kann jeder Lehrer zu jeder Zeit hervornehmen. Ich weiß zum Beispiel, im Gymnasium Burdorf haben sie ein Torso, da können sie die Geschlechter wegnehmen. Also da habe ich Mühe, weil... das ist nicht biologisch relevant. Mhm. Ja.
Und was meinen Sie, war das eine? War das beleidigend? Haben Sie das mit Wut im Bauch geschrieben? Was war Ihre Gefühlslage, als Sie diesen Post abgesendet haben?
Ich habe eigentlich gelacht, wie beim Polizeiprotokoll. Ich habe gelacht und ich lache eigentlich heute noch, weil es ist ein Fakt. Mhm. Beim Knochenfund ist es ein Fakt. Heute würde ich das psychisch Kranke auslassen, ganz klar. Mhm. Aber Sie indoktrinieren spezifisch die jungen Kinder. Die Kinder. Und das sollte eigentlich tabu sein in der Schule, solche Themen. Das sollte ein junger Erwachsener mit 18 ist es mir wirklich egal, was er denkt, was er fühlt. Er kann sich fühlen wie eine Katze oder wie ein Hund. Das ist seine Privatsache, aber nicht die kleinen Kinder. Ich als Jugendlicher, ich würde das, wenn das mir ein Lehrer erzählt hätte in meiner Schulzeit, ich hätte das dem Lehrer geglaubt.
Also Sie sagen, in dieser Form würden Sie diesen Tweet, das sei überspitzt gewesen, aber im Kern war das von Ihnen eine Kritik, wo Sie am Schulsystem geäußert haben. Da war keine böse Absicht, Sie wollten niemandem Böses etwas unterstellen, sondern Ihre Kritik zum Ausdruck bringen, vielleicht in den falschen Worten, betrunken und alles. Aber Sie sehen den Fehler auch ein, das war nicht ernst gemeint quasi.
Also ab dem mit dem psychisch Kranken, den würde ich ganz bestimmt nicht mehr schreiben. Aber mein Götti-Bub, der wollte Mechaniker studieren, also lernen. Und das ist ja die höchste Disziplin unter den Handwerkern. Der musste die Lehre abbrechen, weil er keine Ahnung hatte von Algebra und Pythagoras. Und das ist, als Mechaniker ist das im ersten Lehrjahr, das muss man kennen. Aber er weiß als junger Mann, er kann Frau werden. Und dann sagt mir das System, wir haben Fachmangel. Und die Schule produziert keine Fachleute.
Jetzt haben wir, Sie haben gesagt, er hätte sich nicht gestört gehabt, der Staat hat sich an diesem Post gestört. Weil, und das geht vielleicht zurück auf diese Ausweitung dieser Rassismusstrafnorm, früher vor der Abstimmung, die Schweiz hat darüber abgestimmt, war Rassismus, Herkunft, Ethnie, Religion wurde bestraft, wer das quasi beschimpft hat, wer da etwas dagegen gesagt hat, quasi wer das zu hart kritisiert hat. Und nun neuerdings ist eben auch die sexuelle Orientierung damit inbegriffen. Kritiker haben in diesem Abstimmungskampf damals schon gesagt, ja, es könnte sein, dass dann eben legitime Kritik vielleicht auch bestraft werden soll. Haben Sie das realisiert, als Sie das geschrieben haben?
Nein, nein. Ich wusste nicht, dass das so hart auskommt. Also Facebook hat mir ja eine Meldung gemacht, ich soll das löschen. Und ich habe darauf beharrt, nicht, weil es ist ein Fakt mit dem Knochenfund. Und Facebook hat mir nicht spezifisch gesagt, was in diesem Satz falsch war. Und ich habe es stehen lassen, bis mal die Polizei angerufen hat und gesagt, ich soll antraben und hier Auskunft geben.
Wie ist das abgelaufen? Erzählen Sie, wie sich da der Staat bei Ihnen gemeldet hat, wie Sie quasi auf die Liste des Staates gekommen sind.
Ja, das war ja, mal hat die Polizei, Kantonspolizei Burdorf, also Kanton Bern angerufen und hat mich gebeten, mal vorbeizukommen. Ich sei da auf der Liste und man müsse jetzt das abklären, ob das ein Straftat ist oder nicht. Und ich musste da Stellung dazu nehmen. Und ich habe ganz offen und ehrlich gesagt, dass ich das geschrieben habe und ich stehe dazu. Das ist meine Meinung. Und die Polizisten muss ich in Schutz nehmen. Die haben nur ihren Job gemacht. Also diesen zwei Herren kann ich nichts anlasten. Die haben sich auch bedankt. Ich habe mich auch kulant verhalten. Sie haben mir gesagt, ja, das ist Ihr Job, mehr können Sie da nicht machen. Ja.
Wie ging es weiter?
Ja, dann nach einer Weile kam die Post von der Staatsanwaltschaft, dass ich verbrummt bin. Und ich habe das dann weitergezogen vor das normale Gericht und habe keinen Anwalt genommen, weil ich gewusst habe, das Ding, das werde ich auch mit einem Anwalt nicht gewinnen. Und ich habe mich noch mit einem Anwalt in Kontakt gebracht und der hat auch gesagt, abbrechen, weil das will man nicht mehr gewinnen, bis vor, nicht mal mehr vor Bundesgericht. Er hat einen Fall, das ist noch das Tragische. Er vertritt einen geschiedenen Familienvater, der kämpft, dass sein Bube nicht zu einem Mädchen operiert wird und das Mädchen nicht zu einem Buben. Und der hat vor Bundesgericht verloren. Mhm. Also der hat keine Gewalt mehr über seine Kinder. Der musste bis vor Straßburg. Und ich weiß nicht, hat er es gewonnen? Das weiß ich nicht. Ich müsste danach fragen. Also der Anwalt hat mir gesagt, mein Fall sei tragisch, aber dem sein Fall ist wirklich noch tragischer, weil das ist ja das Schönste an der Familie. Bekommst du einen Buben, ein Mädchen und dann musst du das noch umoperieren. Also da ist die Welt irre.
Also der Ratschlag dieses Anwalts oder der Ratschlag oder der Entschluss für Sie, das war, dieser Fall ist aussichtslos, den habe ich verloren, im Ratschlag war, zahlen Sie einfach diese 500 Franken und dann fertig, dann ist die Sache erledigt, abgehakt, sonst gibt es weitere Probleme.
Ja, ja. Nee, er hat mir danach gesagt, ich soll das absetzen, wenn ich die Kraft habe, soll ich es unbedingt absetzen, weil dann kann ich zeige, dass da hier etwas nicht stimmt, dass das wirklich publik wird. Wenn ich geschwiegen hätte, ja, müsste da niemand, dass ich da verbrummt werde für das Einsatz. Und ich habe jetzt auch herausgefunden, dass da viel mehr Anzeigen über bekommen haben bezüglich dieses Thema. Mhm. Also da hat der Bundesrat Beat Jans ein Pamphlet rausgelassen. Dort steht 3.500 Anzeigen mit dieser Thematik.
Wie haben Ihre Freunde, Familien, Verwandten reagiert?
Im Prinzip alle haben gelacht. Bis zu meinem Tipp vom Gefängnis. Da wussten sie, jetzt ist die ernste Sache. Das Gefängnis hat mir nicht geschadet. Ich weiß, es hat in mir etwas ausgelöst. Ich kann nicht sagen, was. Also es ist so eine, wie soll ich sagen, eine konstante, kleine, latente Angst ist jetzt da, seit dem Austritt. Aber ich kann das schon korrigieren. Ich muss an mir arbeiten, dass ich mich nicht zu wichtig nehme. Wahrscheinlich ist es das, dass ich mich plötzlich zu wichtig nehme. Das darf ich nicht, weil bei diesem Thema geht es um Kinder. Und das ist eigentlich mein Hauptanliegen, dass sie da die Kinder nicht indoktrinieren mit diesem Thema.
Und wovor fürchten Sie sich persönlich?
Kann ich es Ihnen nicht sagen. Es ist seit dem Austritt, ist eine leichte, kleine, latente Angst ist da. Kann es nicht definieren, was das ist.
Also, dass Sie überwacht werden, quasi, dass man alles durchleuchtet von Ihnen, dass man Ihnen auf Schritt und Tritt folgt, ist es das?
Ja, ja. Also, ich weiß zum Beispiel, ich höre es ja beim das Geschäftstelefon, das wird ja abgehört, das bin ich fast sicher. Ja. Und schon über eine geraume Zeit höre ich da, er vergisst manchmal den Schalter ab. Ich höre, wie er in den Sack greift und etwas ist. Das höre ich. Mhm. Ja.
Wie ist das? Was macht das mit einem Menschen, wenn er auf diese Art und Weise in die Öffentlichkeit gerät, internationale Schlagzeilen macht, Elon Musk sogar sich darüber, glaube ich, echauffiert, er hat sich darüber gewundert, aufgeregt. Was hat das mit Ihnen gemacht? Was macht das mit einem Menschen? Wie fühlen Sie sich?
Also ich war froh, hat es Elon Musk gefunden, weil er hat ja gesagt, er hat einen Sohn verloren bezüglich dieses Thema. Also dieser Sohn akzeptiert nicht mehr. Und er sagt, das ist eigentlich dasselbe. Ich hätte eigentlich mit dem Satz das Richtige geschrieben. Das ist eigentlich auch in der Schule. Er sagt, sein Sohn ist verloren. Mhm. Ja. Mhm. Und kann mit dieser Thematik gar nichts anfangen.
Haben Sie irgendwelche anderen Reaktionen erhalten? Wie hat beispielsweise die LGBTQ-Community reagiert? Waren die empört? Haben Sie da Angriffe erhalten? Morddrohungen? Weiß der Geier was?
es hat einer geschrieben aus Bern, er sei nicht meiner Meinung und ich glaube, er hat sogar geschrieben, das sei gut, dass ich ins Gefängnis gehe. Ich lasse dem seine Meinung, das ist seine Meinung und ja, ich kann den nicht korrigieren, der soll selber schauen. Ich habe den Gefängniseintritt erzwungen. Als dort Charlie Kirk geschossen wurde, hat es mich wirklich den Nuki rausgespickt und dann habe ich im Gefängnis an Burdorf angerufen und habe gesagt, ich möchte das noch dieses Jahr erledigt haben. Eine Woche später war das Dokument da mit dem Eintritt vom Gefängnis. Mhm. Ja.
Gab es auch Zuspruch?
Sehr viele. Also ich habe mehr Zusprüche bekommen als negative Kritik.
Mhm. Ja. Und aus eben vielleicht homosexuellen Kreisen, was ist da passiert? Was hat das mit diesen Menschen gemacht? Waren die unglaublich betupft von ihnen, von ihren Äußerungen?
Nein. Also ich habe aus Südafrika, aus Australien haben sie mir geschrieben. Und ich kenne jetzt da von Redefreiheit Bündnis, der ist ja auch. Und die haben alle Angst, dass sie mit dieser Thematik Gender, und ich kenne ja Gender-Thematik, also das ist ja von diesem gewissen John Monnet, wurde das eigentlich ins Leben gerufen. Und die möchten nicht mit diesem Quatsch in Verbindung gebracht werden. Und ich verstehe sie komplett. Also da bin ich froh, sind die auf meiner Seite.
Was ist Ihre Hauptkritik an dieser Gender-Thematik, wie Sie das sagen, an dieser Ideologie, an diesem LGBTQ-Zeug, sage ich jetzt mal überspitzt? Was ist da Ihre Hauptkritik? Worum geht es Ihnen?
Also meine Hauptkritik bei den Kindern ist das Tabu, komplett. Das ist, in meinen Augen sollte das nicht in der Schule praktiziert werden, nicht unterrichtet werden. Man soll die Kinder mit diesem Thema nicht belangen, wirklich nicht. Die Kinder haben andere Sorgen als dieses Thema. Weil ich weiß, in diesem Thema ist auch die Frühsexualisierung. Und das ist, ich kenne John Monnets Literatur, es ist übel. Es ist wirklich, ja.
Und was sagen Sie jetzt einer Person, die sich stört, wenn man sagt, ja, es gäbe nur zwei Geschlechter, die vielleicht für sich sagt, ja, ich fühle mich jetzt halt anders, ich fühle mich jetzt halt nicht als Mann, fühle mich nicht als Frau. Was sagen Sie so einer Person? Was ist da, stört Sie das persönlich?
Nein, das ist, da muss ich sagen, das ist seine Privatsache. Er kann das privat so ausleben, wie er es möchte. Einfach nicht in der Schule und nicht Kinder. Fertig, Schluss. Also ich habe nichts gegen solche Leute. Also ich kenne ja selber eine Transe, das war bildhübsche Frau, wirklich bildhübsch. Ich als Mann würde sagen, oh, doch, ja. Und ihr habt keine Kritik, einfach privat. Ist das mir absolut egal. Einfach nicht bei Kindern.
Hat sich diese Transe bei Ihnen mal gemolden?
Nee. Und sie würde nicht mal weit von mir wohnen, die wohnt in Kirchberg.
Erzählen Sie mal ein bisschen von sich. Wer sind Sie? Was müssen wir über Sie wissen, um Sie so ein bisschen zu verstehen? Sie sind Emanuel Brünisolz aus Burgdorf. Was müssen wir weiteres wissen?
Ich bin ein Handwerker. Also ich liebe meinen Beruf als Blasinstrumentenreparateur. Ich habe meine Hobbys wie Wandern und zurzeit wieder mehr Radfahren, weil ich durch das Rauchen und exzessives Kiffen habe ich mir meine Gesundheit verspielt eigentlich. Ich habe da Gefäßverengung und jetzt ist wieder das Radfahren sehr hoch im Kurs bei mir. Also ich möchte eigentlich wieder dort andocken, wo ich 2019 gemerkt habe, dass das meine Gesundheit nicht gut war, also das Rauchen nicht gut war, weil 2019 habe ich meine 200 Kilometer locker pro Tag gefahren.
Pro Tag?
Ja. Da bin ich von Burgdorf, Fribourg, Jan-Pass, Spiez und wieder nach Hause. Locker. Und heute, jeder kleine Hager, da merke ich, ich habe es wirklich aufs Spiel gesetzt mit dem Rauchen.
Ja.
Und ich rate allen jungen Menschen, wir sind gut, eigentlich gut informiert, Hände weg vom Nikotin. Ja. Wirklich Hände weg.
Sind Sie ein politischer Mensch?
Ja, eigentlich, mich interessiert, was... Also ich werde eher kritisiert, weil ich politisch bin. Aber es sollte jedem Schweizer die Politik interessieren, weil jeder Lohn ist Politik. Jeder Rappen ist Politik. Mhm. Und das sollte, jeder Bürger sollte sich darum kümmern, was hier in der Schweiz passiert. Mhm. Ja.
Sind Sie ein Provokateur? Würden Sie sich als Provokateur bezeichnen?
Ja, manchmal schon, ja. Ja. Dann passieren solche Sachen. Ja, es ist so. Ja, ich gebe es zu. Manchmal bin ich Provokateur, ja.
Wie denken Sie über die Meinungsfreiheit in der Schweiz?
Bedenklich. Also, ich habe gestern noch Grock gefragt, weil die EU hat Elon Musk sanktioniert und der hat das auch öffentlich gemacht. Und ich habe Grock gefragt, ob das auch die Schweiz tangiert. Grock meint nein, aber, und dann ist das aber, und dann weiß ich, es gilt auch für die Schweiz. Mhm. Also, Meinungsfreiheit ist quasi erlegen. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
Was würden, getrauen Sie sich noch unverblümt alles zu sagen, was Sie denken?
Nein, nein. Also ich mache schon im Kopf mal ein Revue, ob ich das so sagen würde oder nicht. Mhm. Das ist vorbei. Mhm. Ja. Und das ist... Eigentlich, sie haben es geschafft, weil so werden wir nie kreative Lösungen finden. Mhm. Ja.
Was würden Sie jemandem fragen, der sich oft in den sozialen Medien tümmelt, der ab und zu auch kommentiert, der vielleicht auch ab und zu bissig, scharf kritisiert? Was würden Sie da raten aktuell? Hände weg, Vorsicht, jeden Post nochmals genau durchlesen? Oder was wäre da Ihr Ratschlag aktuell?
Ich würde sagen, durchlesen. Nochmal durchlesen, nochmal Revue passieren im Kopf und schauen, ob das Gegenüber tangieren könnte, verletzend wirken könnte. Heute muss man sich die Gedanken machen, kann mein Satz das Gegenüber verletzen? Mhm. Ja, soweit sind wir.
Mhm. Ja. Und finden Sie das gut?
Nein, ich bin für die Redefreiheit. Ja. Das sollte eigentlich alles gesagt werden dürfen.
Ja. Ja. Wo sehen Sie Grenzen, rote Linien? Was würden Sie auf keinen Fall machen?
Ja, es gibt natürlich gewisse Wörter, würde ich natürlich nicht mehr, also wenn es um die dunkelhäutigen Leute geht, da gibt es wirklich Wörter, die würde ich nicht mehr in den Mund nehmen. Mhm. Aber Mohrenkopf würde ich locker noch sagen, mhm, weil das ist nicht die Definition, wie Sie da uns versuchen einzutrillen, weil es steht schon in der Bibel, der Mohr. Mhm. Also, das hat mit Rassismus gar nichts zu tun. Auch der Begriff eigentlich rechts verstehe ich auch nicht mehr, weil rechts soll Rassismus sein, wenn man die französische Geschichte kennt. Rechts und links, das ist dort entstanden und da gab es der Hitler noch nicht. Mhm. Ja.
Und wenn ich jetzt sage, das geht jetzt in diese, Sie haben diesen Post gemacht und der fällt unter die Rassismusstrafnorm, weil Sie offenbar, das so sagt, sagen das unsere Behörden, Sie hätten da irgendwelche sexuell orientieren, beleidigt, herabgesetzt, was weiß ich. Was ist, wenn ich jetzt Ihnen sagen würde, Herr Brünnisholzer, Sie sind der Hinterste und Letzte, Sie sind ein weiß nicht was für ganz schlimmer Geselle. Was machen Sie damit, wenn jetzt jemand so über Sie denken würde, der das sagen würde? Tangiert Sie das? Stört Sie das? Ist das oder perlt das ab? Wie gehen Sie mit dem um?
Vor 10 oder 15 Jahren hätte ich noch darauf reagiert. Heute muss ich jedem seine Meinung lassen, mhm, weil das ist seine Meinung und ich bin heute alt genug, um zu sagen, ja, ich stehe drüber und mich tangieren die anderen Meinungen über mich. Das interessiert mich eigentlich gar nicht, mhm, weil ich muss mein Leben selber leben. Mhm. Ja.
Mhm. Und was raten Sie der Schweiz, der Öffentlichkeit, der Gesellschaft, den Menschen in der Schweiz? Allmählich, Sie haben es gesagt, die Meinungsfreiheit, die ist jetzt nicht mehr wahnsinnig gut, um die besteht es nicht mehr so gut. Da ist etwas im Argen, die Stimmung ist etwas hysterisch, aufgeheizt. Jeder sagt dem anderen, was weiß ich. Man wirft sich irgendwelche Begriffe und Kampfbegriffe an den Kopf. Die einen sagen, das sind die Nazis, die anderen sagen, nein, das sind die Nazis. Was würden Sie raten, damit sich diese Stimmung ein bisschen abkühlt, damit sich da alle wieder ein bisschen mehr entspannen, damit man sich da reden lässt, aber auch in Ruhe lässt, wenn man mit einem anderen nicht einverstanden ist? Was würden Sie da raten, damit sich diese Stimmung etwas abkühlt?
Ich würde empfehlen, die eigene Wichtigkeit runterzufahren. Mhm. Dann wird man ein bisschen normaler und man fühlt sich nicht, dann nicht so schnell betupft. Also die eigene Wichtigkeit runterfahren, wenn es um politische Themen geht. Weil es betrifft ja uns alle, die Politik, nicht nur Sie alleine. Also ich habe gelernt, meine eigene Wichtigkeit zu reduzieren.
Ja. Und wie geht es jetzt weiter mit Ihnen?
Ich versuche, mein Geschäft so gut wie möglich noch aufrechtzuerhalten. Und mit Arbeit und nebenbei noch Sport und Wandern.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Eine Schweiz, die nicht für den Krieg ist. Ja. Weil ich vermute, weil da hat Nadia Pierren aus der SVP auch einen guten Job gemacht im 2018. Da weiß ich, der ehemalige Armeechef hat dort deutsch und deutlich gesagt, dass die Schweiz in 5 Jahren aktiv einen Krieg sucht. Ja. Und dieser Mann hat nicht gelogen. Also ich sehe ja heute, wenn Sie uns als Feind darstellen möchten, und das ist einfach nicht wahr. Es ist, Russland ist nicht unser Feind, auch USA ist nicht unser Feind. Ich würde fast latent behaupten, der Feind steckt hier in unseren eigenen Reihen, die den Krieg wollen, genau die. Ja.
So, ja, eben erst jemand, der quasi so ein bisschen auch ein bisschen darunter temperierend sich geäußert hat in diesem Krieg in der Ukraine. Jacques Beau wurde von der EU sanktioniert. Genau. Haben Sie das mitbekommen? Genau. Ist da
ich habe das mitbekommen. Es ist der blanke Horror, aber ich schaue es jetzt für die Schweiz. Gut, ich schaue es für die Schweiz. Ist das eigentlich ein positiver Effekt für die bilateralen drei? Die Bevölkerung soll schon nur wissen, wie die EU Leute sanktioniert oder eben enteignet. Das wird den bilateralen drei schädigen. Das hoffe ich, dass das passiert. Das hoffe ich.
Was für eine Perspektive sehen Sie vielleicht, um es abzuschließen, noch für die Meinungsfreiheit? Wie kann die wieder garantiert werden, gerettet werden?
Nur mit Mut. Leute, ich spekuliere. Also ich setze eigentlich immer auf die schweigende Mehrheit, dass die nicht mehr schweigt und nicht mehr Angst hat von diesen Zuständen. Also ich merke wahrscheinlich auch, dass meine latente kleine Angst auch, ich spüre, dass die Leute auch Angst haben. Und solange, dass wir Angst haben, können diese Leute machen, was sie wollen mit uns. Das ist Fakt.
Herr Brüni-Solz, ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte, bitte. Danke.